Was macht Metal aus und wo fängt Metal an? Oder umgekehrt gefragt, wo hört Metal eigentlich auf, Metal zu sein? Ist das überhaupt noch Metal? Das ist so eine Frage, über die kann man stundenlang, tagelang, ja sogar jahrelang diskutieren. Sehr leidenschaftlich. Und das wollen wir heute tun in der neuen Folge von Metal Gelöt.
Hier ist die Show, in der über das geredet wird, was Metalheads wirklich interessiert. Metal Gelöt, der Metal Talk von Rocket Beans TV und Radio Bob. Und hier kommt euer Host, Colin Gable.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 6 von Metal Gelöt. Ihr habt es ja mitbekommen, wir sind in die Vergangenheit gereist, um in die Zukunft zu blicken, so ungefähr wenigstens. Also, wir sind wieder da mit der 6. Folge mittlerweile. Dank unserer Partner Radio Bob. Wir machen das jetzt eben gemeinschaftlich. Die Videos von unserer kleinen Talkshows, die gibt's bei RBTV im Stream oder natürlich bei YouTube On Demand. Und wenn ihr das Ganze als rein Podcast genießen könnt, dann seid ihr bei den Kollegen von Radio Bob an der richtigen Stelle. Ich freue mich sehr über das Thema, was wir heute haben, denn das ist so einfach wie kompliziert, so simpel wie tiefschürfend, so harmlos wie Grabenkämpfe aufbringen. Denn eben die Frage, was ist eigentlich Metal? Ist das noch Metal? Ja, die kann man lang, ausufernd und auf den verschiedensten emotionalen Leveln diskutieren. Und genau das wollen wir heute mal tun, so ein bisschen gucken, was macht für uns eigentlich Metal aus? Gibt es sowas wie Grenzen, wo man sagt, nee, das kippt jetzt in eine Richtung, das ist definitiv kein Metal mehr? Oder ist das letztendlich eine große, glückliche Familie und alle sind happy, wenn die anderen happy sind? Wir werden es rausfinden, aber wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht mich alleine, sondern auch heute wieder eine fantastische Garde an Gästen, die mich im Studio flankiert. Und da hätten wir einmal aus der Ferne Corona-bedingt zugeschaltet. Schmier, eine Legende, das darf man so sagen, denn Schmier ist Sänger und Bassist der Thrash-Metal-Legende Destruction. Die hat er 1982 auch mit gegründet. Destruction ist nicht nur eine der ältesten deutschen Thrash-Kapellen, sondern ist sich stilistisch auch immer sehr treu geblieben. Außerdem arbeitet Schmier noch als Produzent für andere Bands. Schmier, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, schön, fast hier zu sein. Ja, ich wäre gern gekommen, aber Corona-bedingt am Flughafen hängen geblieben. Und ist ja alles nicht so einfach heutzutage.
Ja, aber umso besser, dass wir das technisch einigermaßen hinkriegen. Du hörst uns, wir hören dich ganz gut. Wenn es da mal Probleme gibt, auch an die Zuschauerinnen natürlich gerichtet, verzeiht es uns gerne, so eine technische Übertragung. Da kommt es manchmal einfach zu Abbrüchen oder Problemen. Aber wir bemühen uns sehr darum. Wo erwischen wir dich denn eigentlich gerade, Schmier? Wo hast du es dir gemütlich gemacht? In New York?
Fast in New York, im Markgräflerland in Südbaden. Ja, ich war gestern in der Schweiz und wollte rausfliegen und haben sie mich nicht gelassen und hätte 10 Tage in Quarantäne gemusst und so weiter. Und der PCR-Test ging auch nicht mehr am Flughafen. Da muss man 5 Stunden warten drauf und dann war die Sache gegessen leider. Jetzt bin ich halt hier in der schönen Heimat.
Ja, und dank technischer Möglichkeiten, die wir heute haben, können wir trotzdem miteinander sprechen, obwohl wir kilometerweit getrennt sind. Fantastisch. Aber wir haben natürlich noch weitere Gäste. Zu meiner Linken, zu eurer Rechten sitzt Dennis Rubert. Und Dennis, du bist Redakteur von Metal Gelöt. Also du bist quasi einerseits jemand, der ja im Hintergrund immer mit den Themen unterwegs ist, Sachen recherchiert, mit vielen spannenden Anregungen und Fragen kommst. Du bist seit 1997 ein leidenschaftlicher Metal-Hörer. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass du der größte Metalhead bei uns im RBTV-Kosmos bist. Umso schöner ist es, auch dich heute hier zu haben.
Danke, dass ich hier sein darf.
Freust du dich, auf der anderen Seite jetzt zu sitzen?
Es ist ungewohnt, aber mal gucken. Es wird bestimmt gut.
Ich bin sicher, dass es
gut wird. Ja, das wird bestimmt gut.
Genau. Keine Sorge, ich werde dir auch keine ganz fiesen Fragen stellen. Du bist der Redakteur, du bist das Brain. Du weißt natürlich.
Ich muss ja alles wissen.
Du musst alles wissen.
Das wandelnde Lexikon.
Ja, fantastisch. Freuen wir uns sehr drauf. Und last but not least, zu meiner Rechten haben wir hier sitzen den guten Chris Harms, der musikalisch, wir werden es gleich hören, vielleicht, wir haben eben Destruction gehabt, so ein bisschen das andere Ende des Bandspektrums im Metal abdeckt. Aber da gibt's natürlich viele Enden, also damit sind wir quasi schon halb in der Diskussion. Aber noch ein paar Worte mehr zu dir. Chris, du bist Sänger und Gitarrist bei Lord of the Lost. Die hast du 2007 mitgegründet. Du wohnst in St. Pauli, hier quasi direkt um die Ecke. Aber du bist eben auch Produzent und Songwriter, arbeitest hier in den Chameleon-Studios und hast da auch Bands und Musiker jedweder Couleur.
Richtig. Also mein Leben ist musikalisch sehr bunt, so wie ich auch inwendig bunt ticke musikalisch. Also da sind wir schon mitten in der Diskussion, da möchte ich gerade noch gar nicht so weit ausschweifen. Und das ist für mich auch tatsächlich das Spannende. Also ich würde mich sowohl geschmacklich als auch von meiner Profession her als Generalisten bezeichnen. Ich kann nichts wirklich gut dafür, vieles so ein bisschen. Und verstehe dafür auch vieles. Ein bisschen. Und das alles zusammen macht mich dann eben stark, dass ich eben nicht nur das eine Feld beackern kann, sondern eben viele Felder beackern kann. Und auch innerhalb von Lord of the Lost, weil wo du gerade sagst, wir beackern vielleicht die eine andere Außengrenze, das tun wir auch innerhalb unseres eigenen Genres, welches auch immer das sei, auch. Da sind wir genauso vielseitig unterwegs.
Auch hier mal direkt die Follow-up-Frage an dich gestellt. Ist nur ein ganz kleiner Auszug. Du hast schon gesagt, ja, auch ihr wollt euch auch immer mal wieder neu erfinden und verschiedene Dinge einfach ausprobieren, weil es einfach das ja auch spannend und interessant wahrscheinlich macht als Künstler. Wie repräsentativ ist das so für euer Schaffen bei Lord of the Lost?
Ich fand das sehr schön, was Schmier gerade gesagt hat zu dem Destruction Song, dass das eben Destruction 2019 repräsentiert. Hier ist es Lord of the Lost 2021, weil unser neues Album wirklich wie alle anderen Alben zuvor ganz anders klingt. Etwas, was ich früher schon unglaublich gemocht habe, wenn andere Musiker bei jedem Album anders geklungen haben, anders aussahen und du anhand eines Songs erkennen konntest, das ist diese Phase der Band, das liebe ich sehr. Deshalb ist das sehr repräsentativ für jetzt, aber sicherlich nicht für unser gesamtes Schaffen.
Ja. Okay, da kann man sich ja dann auch einfach weiter informieren. Wir wollen unsere kleine Fragestunde heute mal mit einer...
Wie seht ihr euer Genre? Ist das genau Gothic oder Neue Deutsche Härte oder wo steht ihr?
Da stellst du genau eine Frage, die ich nie beantworten konnte und ich weiß nicht, ob ich sie jemals beantworten kann. Das machen dann immer irgendwie Redakteure, da würde ich dann vielleicht später mal Dennis fragen, um vielleicht ganz kurz auf Gothic oder NDH einzugehen. Genau genommen, wenn man es historisch betrachtet, ist es keins von beiden. Gothic ist eigentlich etwas, was in den 80ern aus der neuen deutschen Todeskunst entstand und jeder echte Gothic-Vertreter würde sagen, das ist... Wir sind der absolute Verrat an Gothic. Und Neue Deutsche Härte sind wir schon mal deshalb nicht, weil wir gar nicht auf Deutsch singen. Deshalb, wir haben sicherlich rein stilistisch vom Feeling her aus beiden irgendwas mit drin. Für mich ist es super schwer. Für mich, ich bewege mich irgendwie mit dieser Band zwischen Rock, Metal und Pop und alles ist immer ein bisschen düster. Deshalb bin ich eigentlich recht happy damit zu sagen, es ist irgendwo Dark, Rock, Slash, Metal und vieles andere.
Wie nennen euch die Journalisten, ne? Die müssen ja mal alles kategorisieren. Das ist ja
super unterschiedlich. Also manchmal ist es dann auf einmal Gothic Metal, manchmal ist es dann Hard Rock, was ich haarsträubend finde, wo ich denke, wir sind doch nicht Hard Rock, überhaupt nicht. Für andere ist es dann einfach Heavy Metal, wo ich denke, was für ein Quatsch. Also das ist ja kein klassischer Heavy Metal. Also es ist so, also diese Genrebezeichnung von Journalisten ist genauso vielseitig. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir es heute mal klären.
Ich kann hier vielleicht kurz aushelfen, denn laut Wikipedia-Eintrag macht ihr Dark Rock.
Ja, aber guck mal, da sind wir wieder. Wir haben vorhin schon privat kurz über Wikipedia gesprochen. Wenn ich an Dark Rock denke, dann denke ich an Bands wie Him. Das ist für mich so einer der ganz wichtigen Bestandteile des Dark Rock. Und ja, auch davon haben wir Elemente. Aber es ist nicht nur Dark Rock. Hm. Aber okay, Wikipedia sowieso Quatsch. Also ich habe teilweise schon versucht, Wikipedia-Einträge ändern zu lassen aufgrund Sachen, die falsch waren. Und das ich durfte es nicht, weil mir die Quelle fehlt, wo ich sagte, Leute, ich bin die Quelle.
Ja, aber wir sind ja tatsächlich an dieser Stelle dann auch schon wirklich mitten im Thema drin. Und das ist ja, glaube ich, so ein Klassiker zwischen Künstlern und vielleicht auch Fans oder vor allem Berichterstattern. Ne? Also Redakteure und so, die wollen Genreschubladen aufmachen, die wollen klare Bezeichnungen haben, vielleicht um ein Produkt einordnen zu können, um es bestmöglich beschreiben oder wie auch immer einfach unterbringen können. Und Künstler tun sich immer sehr gerne damit schwer. Manchmal habe ich den Eindruck, sie kokettieren auch so ein bisschen, indem sie bewusst den Standard sagen, den irgendwie so gefühlt jede neue junge Band sagt, oh, wir lassen uns in keine Schublade stecken, wir sind alles, aber wir sind so frisch und innovativ. Und manchmal als Hörer hat man das Gefühl, okay, das ist ein bisschen schwieriger, aber manchmal doch, klar, da ist die Schublade, da gehörst du rein. Gehört das dann einfach zum guten Ton? Weil man eben sagen möchte, wenn ich in einem Genre eng drinstecke, dann ist das gleichgesetzt mit, ich bin nicht frisch, ich bin nicht spannend, ich bin nicht interessant. Dann habe ich nichts zu sagen.
Also bei mir nicht. Ich muss sagen, also ich würde nie sagen, man kann uns nicht einordnen, weil wir so verdammt innovativ sind. Das sind wir nicht. Wir haben das Rad niemals neu erfunden. Wir haben im Detail natürlich immer wieder innovative Elemente für uns selber, die andere wiederum als geklaut sehen. Ich weiß es wirklich einfach nicht. Deshalb, ich möchte tatsächlich mal dich als Redakteur fragen, sowohl Destruction als auch Lord of Lost, wo würdest du die verorten? Ist Destruction für dich eine reine Thrash-Kapelle durch und nie was anderes? Und wo genau, wenn du jetzt einen Artikel schreiben müsstest über Lord of Lost, was ist das? Ist das überhaupt Metal?
Ja, ist eine gute Frage. Also tatsächlich, wenn wir jetzt bei Destruction würde ich tatsächlich sagen, ja, es ist Thrash durch und durch. Ich finde sowieso fast alle Songs, also die atmen den Thrash, zumindest den deutschen, diese deutsche Thrash-Seele total. Und das ist doch auch sehr positiv zu besehen. Lord of the Lost finde ich ist tatsächlich auch ein bisschen schwieriger. Ich finde diese Kategorisierung, wenn wir die halt nun haben, und ich finde tatsächlich Kategorisierung, also zumindest als Konsument, als Fan finde ich Kategorien gar nicht so schlecht, wenn man neue Bands kennenlernen möchte oder man möchte jemandem erzählen, hey, pass auf, das ist eine Band, die geht so in diese Richtung. Ist immer viel leichter, den anderen Leuten zu erklären,
definitiv,
was es ist, ne? Und bei Lord of the Lost würde ich auch diese super schwammige Oberkategorie von diesem Gothic Metal schon relativ gut sehen. Weil du hast halt den düsteren Ton, den habt ihr halt mit drin. Ihr habt Metal, da sind natürlich einige Rock-Elemente mit drin und hier und da. Kollege meinte, oh, das ist ja, die atmen ja voll Sisters of Mercy, so bei einigen von euren Songs und so weiter. Und das ist alles in so ein großes Potpourri, wo man sagen würde, dass Gothic Metal als großer Überbegriff, finde ich, ganz gut passt.
Damit kann ich gut leben.
Ja?
Ja. Ja.
Der Musiker alleine mag keine Schublade, das ist doch klar, weil wir wollen Musik machen und wollen uns ausdrücken. Und dann kommt der Journalist und will das kategorisieren. Und für den Fan ist es toll, und dann weiß er genau, ich mag die in die Richtung, aber als Mucker willst du frei sein? Das ist, eine Schublade ist halt eng und das will kein Musiker, glaube ich. Und deswegen sind auch Wikipedia-Einträge und Kategorisierungen für uns als Musiker eher nicht so geil.
Ja, aber das, wo du es gerade ansprichst, Schmier, einmal kurz zu dir, denn ich, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, in irgendeiner Anzeige wurde eure Musik in den Frühtagen eures Schaffens, also so Anfang der 80er, mal als Black Satanic Hardcore Speed Metal bezeichnet. Genau. War das, ist das quasi auf euer Mist gewachsen oder sollte das einfach nur möglichst promomäßig, wow, da wird jede Sau durchs Metal-Dorf von dir?
Unser Mist.
Ja, tatsächlich.
Also, damals gab es noch kein Speed Metal, Hardcore oder sonst was, sondern damals gab es nur Heavy Metal. 1983 oder 84 gab es diese Ausdrücke noch nicht wirklich. Und die Schubladen wurden nicht aufgemacht. Ja? Natürlich gab es in New York 83 auch schon Bands, die Hardcore gespielt haben, aber das wusste keiner. Ja? Und wir haben gesagt, was sind die extremsten Musikrichtungen, die es geben kann, und haben die dann also zusammengetragen. Wir waren schnell, wir waren heavy, wir waren brutal und wir wollten die Härtesten sein, und deswegen kam das alles so zusammen. Und die Plattenfirma hat diesen Spruch von uns vom Demo damals übernommen, praktisch als für die erste Platte, für die erste Bewerbung damals in dem Magazin.
Aber bei euch ist es ja total spannend, weil du sagst, in der Zeit, du warst ja Teil mit Destruction, mit ein paar anderen Bands hier und natürlich auch über dem Atlantik, die sozusagen dieses Genre mit aus der Taufe gehoben haben. Und wenn man sich das ganze Genre historisch anschaut, ist es ja meistens so, es braucht sozusagen so einen Urknall oder einen besonders erfolgreichen Vertreter oder mehrere, damit sich dann sowas wie eine Genrebezeichnung findet. Die wird dann irgendwann aufgeweicht und erweitert über die Jahrzehnte. Ja, und bei Destruction steht halt dieser Stempel, hat sich dann so ein bisschen gefunden, und das meine ich auch gar nicht wertend. Das ist so Thrash Metal. So. Und
absolut.
Wie ist das jetzt bei euch? Ich meine, ist das jetzt dann eher Segen und Fluch? Das ist ja doch ein eher enger Stempel zu sagen, weil du eben sagtest, künstlerischen Ausdruck, zu sagen, wir wollen uns in diesen Grenzen bewegen, weil wir haben natürlich auch Fans, die sagen, wir sind vielleicht nicht ganz so offen für Veränderungen, wie du es vielleicht gern wärst. Oder ist das dann in diesem Fall der große Glücksfall, dass du sagst, es ist einfach genau das, worauf ich immer Bock hatte all die Jahrzehnte?
Also es ist ein Glücksfall, dass wir das machen können, was wir wollen. Ja? Und am Ende des Tages bewegst du selbst die Genregrenzen. Ja? Ich bin der Musiker, ich kreiere Musik. Und wenn wir uns ein bisschen davon wegbewegen, ist es trotzdem noch Thrash Metal, aber wir sind trotzdem in uns selber innovativ dann. Ja? Ich muss mich ja auch selber, ich muss erst einmal meine Musik selber mögen, bevor ich für einen Fan mache. Ja? Also ich mache Musik für mich selbst. Und wenn das jemand gut findet, ist es geil. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Ja? Mhm. Aber ich bin natürlich auch jemand, ich kann am besten Thrash Metal. Wenn ich jetzt versuchen würde, was anderes zu machen, wäre das vielleicht nicht so geil. Und deswegen mache ich das Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mache, was ich am besten kann. Und für uns ist es schon ein Geschenk, dass wir so früh dabei waren natürlich und das machen können, was wir wollen. Und ich habe auch andere Sachen probiert. eben, ich probiere ja auch Sachen auch als Produzent aus und so weiter und bin da sehr offen. Aber was ich am besten kann, ist dann noch Thrash und da bin ich ganz froh drüber.
Das ist super interessant, dass du das gerade sagst. Dieses, man macht es in allererster Linie für sich. Und ich höre das ganz häufig, sowas wie, naja, hört ihr denn nochmal dann so eure eigene Musik? Doch wohl eher nicht. Und dann sage ich, na, natürlich hören wir die. Und ich muss mir doch selber erlauben können, ohne dabei irgendwie arrogant oder eingebildet zu sein, auch für mich mein größter Fan zu sein und doch selber zu sagen, das, was ich mache, ist für mich das Optimum. Nicht, weil ich sage, ich kann es besser als alle anderen oder ich bin besser als alle anderen, aber für mich rein persönlich ist es das Optimum. Warum sollte ich denn eine andere Musik machen, die nicht für mich selbst das Optimum ist? Und das ist auch das, was wir bei unserer neuen Platte gemacht haben. Es ist exakt das, was wir lieben. Unsere Plattenfirma hat bis zum fertigen Master keinen Ton davon gehört und hat uns komplett vertraut, hat gesagt, macht, was ihr wollt, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und wir haben nur das gemacht, was wir wollten. Und das ist hundertprozentig das, was wir sind, absolut unverbogen. Und wir sind unsere größten Fans, ohne dabei irgendwie eingebildet klingen zu wollen. Ich glaube, wenn man das kann, das ist, wo wir über Trueness und so sicherlich noch sprechen, das ist für mich das Einzige, was wirklich true ist. Wenn jemand 100% das macht, was er liebt.
Aber sonst hast du ja auch ein Glaubwürdigkeitsproblem den Fans gegenüber. Ich meine, du machst die Musik für dich selber und das ist auch gut so, weil ich finde, Fandom ist ja beim Metal extrem wichtig. Aber ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn die Fans den Bands vorschreiben wollen, was für eine Musik sie machen wollen. Mhm. Aber wenn du als Band sagst, alles klar, ich mache die Musik für mich und ich höre die auch für mich selber und ich bin mein größter Fan, wenn du es halt anders machen würdest, hast du halt ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wenn du sagst, ja, ich mache diese Musik nur, um Geld zu machen, weil die Leute das von mir zu erwarten, aber eigentlich höre ich was ganz anderes, dann hast aber du ein, glaube ich, ein Problem mit der Community.
Ja. Es gibt genug Musiker, die ihre eigene Musik hören. Das weiß ich ganz sicher halt. Und deswegen, ich sehe es genauso. Also ich muss meine eigene Musik geil finden und dann bin ich zufrieden. Und kann ich jetzt voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast auch. Aber ich kenne genug Musiker, die machen das halt auch nur, damit sie Geld verdienen.
Ja, ja, schade, ne? Gibt es, ja. Schade. Ja.
Aber ich glaube, das ist dann einfach, lass uns ein bisschen zum Thema zurückzogen, nämlich es geht ja um Metal. Es ist klar, es ist immer gut, glaube ich, als Künstler die Möglichkeit zu haben, sich so auszudrücken, wie man möchte. Aber wenn man natürlich sagt, man ist auch eine Band, die bewusst, ob jetzt, weil es wirtschaftlich gut ist oder weil man sagt, das ist genau der künstlerische Ausdruck, wenn man sagt, ich möchte halt Metal machen, dann muss ich das Ganze ja irgendwie auch abgrenzen zu anderen Genres. Und deswegen fangen wir doch direkt mal mit des Pudelskern an. Schmier, vielleicht einmal an dich gestellt die Frage. Was ist denn für dich Metal? Also gibt es da für dich Elemente, Instrumente, Sachen, wo du sagst, vielleicht so eine simple Checkliste, wenn das, das und das drin ist, dann ist das für mich Metal. Und natürlich ergänzt um die Frage, das, das und das, da wird schon schwierig und hier ist definitiv eine eindeutige Grenze. Kann man das so leicht zusammenfassen?
Also früher war es mal einfacher natürlich. Ja, früher hat man gesagt, lange Haare, kurze Gitarre und Pounding Drums und dann haben wir einen Metal-Song. Aber heutzutage gibt es ja so viele Genres und hat sich so viel verändert, dass Metal ja auch so extrem weit gestrickt ist jetzt. Ja. Und, aber ich würde schon sagen, für Metal braucht man auf jeden Fall eine Gitarre, eine verzerrte Klampfe, ist schon ganz schön wichtig. Und dann sind die Metal-Genres wirklich echt extrem weit auseinander. Das heißt, wir haben ja auch diesen Schlager-Metal, ja, also Sabaton zum Beispiel. Und dann haben wir halt eben extremen Black-Metal, den keiner mehr versteht, der noch verzerrt ist, ja. Also da ist schwierig zu sagen, es gibt eine 0815-Regel, wie Metal sein muss, ja. Mhm. Natürlich, wo hört Metal auf, wo fängt er an? Das muss jeder selber entscheiden, das ist auch eine Geschmackssache, ja. Und für mich hört der Metal beim Schlager natürlich schon längst auf. Ich bin mit Riffs groß geworden. Für mich bedeutet Metal auch Riffs. Ja? Also Tonabfolgen, die verrückt nacheinander kombiniert werden. Und moderne Musik, auch moderner Metal, wird eben nicht mehr so komponiert, sondern wird auf harmonischen Gitarrenabläufen harmonisiert, so wie ein Schlager auch komponiert wird. Und das ist der Unterschied von Metal eigentlich für mich, dass Metal scheißt auf schöne Melodien und komponiert Songs nach Riffs und darauf singt dann der Sänger. Und das haben so ein bisschen Manowar eingeführt damals, dass man halt praktisch auf einer schönen Akkordabfolge dann Songs komponiert und gar kein Riff mehr da ist. Und dann wird es für mich eben auch nicht mehr so richtig Metal. Ja.
Das ist interessant, weil dann sind wir mit Lord of Lost, bis auf wenige Ausnahmen, wo wir mal einen riffbasierten Song haben, nach der Definition wären wir zum Beispiel kein Metal. also was für mich vollkommen okay ist, also ich meine das gerade gar nicht negativ und verstehe das auch nicht negativ, aber nach der Definition tatsächlich nicht, weil mein Haupt-Songwriting-Anspruch ist, ich mag halt schöne Songs, die sich gut anfühlen. Und für mich muss ein Song, ein guter Song funktionieren auf einer Akustikgitarre mit Stimme oder Klavier mit Stimme und dann mache ich ihn härter und bringe ihn in ein metallisches oder rockiges Gewand. Das wäre nach der Definition dann zum Beispiel kein Metal. Und das kann ich verstehen.
Eben, ihr komponiert auf Harmoniebasis mit Akkorden und schreibt so die Songs, ja. Genau. So haben wir keine Metal-Songs geschrieben halt früher, sondern Metal-Songs haben immer auf dem Riff basiert und daraufhin wurde dann halt der Gesang drüber gemacht. Und deswegen waren die Songs ja eben auch nicht so kommerziell, ja. Mhm. Wenn man halt eine vernünftige Akkordauflösung präsentiert, kann man natürlich auch eine schöne Melodie drüber singen. Das ist auch natürlich dann die einfache Lösung. Gibt es diesen Fünf-Chord-Song, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da gibt es eine neuseeländische Band, die hat Musiktheorie in einem Lied erklärt. Und eigentlich sind es immer die gleichen fünf Chords, die halt einen Song ausmachen, ja. Und so komponiert auch der moderne Komponist. Und so ist eben aber für mich kein Metal halt, ja. Weil Metal ist für mich eben riffbasierend. Und natürlich gibt es auch die Subgenres eben mit Bands, die eben so was machen wie Sabaton und so weiter. Das ist auch okay für mich, aber ist halt nicht meine Art von Heavy-Metal-Gedanke.
Das finde ich sehr interessant, gerade dieses Riff-basierte, weil das deckt sich so ein bisschen so mit meiner persönlichen Wahrnehmung manchmal, wenn man gerade so im Radio zum Beispiel auch mal das hört, was Metal ist und auf den ersten Eindruck denkst du, boah, das ist aber ganz schön hart, was heute im Radio gespielt wird, weil halt so ein Sänger sehr energetisch oder auch verzerrt irgendwie so mal singt, weil das Schlagzeug unmäßig ballert, aber die Gitarren, die, ich glaube, da sind wir uns schon alle einig, dass verzerrte Gitarren natürlich so eine der Hauptzutaten des Genres sind, die sind irgendwie so ein mit offenen Akkorden geschraddelter Tepp im Hintergrund total zurückgemischt. Es wirkt total polterig, aber es wirkt trotzdem durch diesen Mix und durch dieses Undefinierte, was weniger Riff sind als einfach eben so Harmoniefolgen, so als ob das tatsächlich auch Oma Erna hören kann. Und da habe ich manchmal den Eindruck, um noch den Gedanken weiterzubringen, weil ihr nanntet es eben der Weg zum Schlager, wenn man dann teilweise bei Sachen so Subway to Sally vielleicht oder so bestimmte Musikrichtungen, die dann auch gerne mit dem Mittelalterlichen, mit dem Schunkelhaften so ein bisschen kombinieren. Wenn man da dann teilweise noch, oder auch Sabaton, wenn man die Gitarren rausnehmen würde, dann würde man, kühne These, irgendwo ja auch vielleicht bei Santiano oder so landen.
Ganz schnell.
Weil das ist dann nicht definitiv so weit weg, ne? Das sind dann so.
Das hast du bei vielen.
Ja, ne?
Definitiv.
Ist auch natürlich, der wird ja viel Dur verwendet halt, ja. In dieser Musikrichtung ist sehr viel Dur. Gerade im Mittelalter und so. Und das macht halt dieses Humpa, ja. Und so weiter. Und das ist halt im Metal eigentlich so oft. Ja, also wir haben ganz wenige Sachen mit Dur. Mache ich auch mal hier und da. Aber im Allgemeinen ist da eher alles ein bisschen traurig.
Hattest du schon mal Songwriting-Momente, wo du was geschrieben hast und du fandst das zwar sehr schön alles und dann hast du gesagt, das ist dir aber zu schön? Du musst es kaputter machen, damit es deinem Anspruch an zum Beispiel etwas, was ein Destruction-Song sein muss, gerecht wird?
Ja, das gibt's schon mal. Dass dann sage, das passt vielleicht nicht zu Destruction. Auf der anderen Seite habe ich ja auf der neuen Platte gerade, wir schreiben gerade, sehr viele Einflüsse von meiner Jugend drin, also so Thin Lizzy und so Kram versteckt halt. Geil. In den Melodien. Ein Kumpel von mir hat gesagt, wenn ich teilweise die Songs langsam drehe, klingt es wie Judas Priest. Das ist halt auch so. Wir haben hinterher vielleicht noch so eine verminderte Tonleiter drin, damit es ein bisschen schräg klingt. Aber natürlich sind das die Roots, ja. Und aber wenn irgendwas jetzt zu stark nicht nach Destruction klingt, dann würde ich es auch nicht verwenden wahrscheinlich. Weil am Ende des Tages will man auch doch seiner Linie treu bleiben. Und die ist für mich schon Aggressivität und in your face auch, ja.
Hast du denn für dich so einen kleinen geheimen Giftschrank, wo du sagst, da sind die ganzen Aufnahmen, die ich so nicht bei Destruction veröffentlichen würde, aber für mich selbst dann irgendwie, weil die dann doch ganz schön sind und ich mir das wieder anhöre?
Ja, ich habe ja auch so ein bisschen andere Sachen gemacht. Eben, ich habe ja mit Headhunter und Panzer zum Beispiel zwei Heavy-Metal-Projekte gemacht auch. Da war alles erlaubt praktisch. Da durfte man wirklich auch Manowar-mäßige Akkordfolgen machen und hat sich auch gut angefühlt, so deine Befreiung musikalisch. Mhm. Aber auch, was ich am besten kann, ist einfach auch Thrash schreiben halt. Das ist so. Mhm.
Aber vielleicht, um die Frage auch noch mal ein bisschen weiterzugeben. Wir haben jetzt ein paar Einblicke schon bekommen, Schmier, mit dir unter anderem. Wir haben über Gitarren geredet, so als einen gemeinen Pol, den wir alle so sehen, als was Wichtiges. Chris, wie ist denn das bei dir? Hast du für dich irgendwie noch andere Komponenten, jetzt unabhängig natürlich auch von dem, was du selber machst, auch beim Hören, wo du dann für dich eindeutig feststellst, yo, das ist noch Metal-Familie, das aber gar nicht mehr?
Ich glaube, muss ich ganz kurz 3 Minuten Sendezeit in Anspruch nehmen. Also ich habe.
Guck mal, die Werbung so viel Zeit haben wir noch.
Genau. Also über die vielen Jahre, die sich Metal verändert hat, irgendwann mal aus Ende 70er, Anfang 80er, was dort alles hinzugekommen ist, wie sich das verändert hat, wie breit dieses Feld ist. Ab wo ist der Punkt, wo irgendwann jetzt jemand sagt, in dieser ganzen Veränderung, ab jetzt ist es kein Metal mehr. Ja, diese Diskussion gab es ständig, alle paar Jahre. Denk mal dran, als Korn kam zum Beispiel. Auf einmal ist es Teil des Kosmos. Am Anfang ging das gar nicht, die mit ihren Trainingshosen und ihren komischen Riffs und den 7-seitigen Gitarren. Jetzt spielen sie alle so tief. Und ich frage mich dann so, ab wo ist der Zeitpunkt, wo man sagt, das darf jetzt kein Metal mehr sein. Jetzt ist gut, jetzt ist der Schrank zu. Wenn ich mir diese ganzen Zutaten anschaue, muss ich mich fragen, waren Lord of Lost, meine Band, jemals Metal? Dann muss ich mich fragen, ist es wichtig, ob Lord of Lost jemals Metal waren? Und dann muss ich darüber hinaus fragen, ist es generell wichtig? Für die Sendung hier gerade ja, weil es ein interessantes Thema ist. Aber es ist generell wichtig, ob etwas Metal ist. Und ich stoße da teilweise an so Grenzen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir reden hier über eine Szene, die glücklicherweise in der Lage ist, gemeinsam gegen Unterdrückung von Minderheiten, gegen Oppression jeglicher Art zu kämpfen, sich dafür stark macht. Jede zweite Metalband glücklicherweise holt die Regenbogenflagge raus, macht irgendwelche Black Lives Matter Posts und so weiter und machen sich stark gegen Rechtsextremismus etc. Aber auf der anderen Seite muss ich mir teilweise von den gleichen Leuten, also ohne Witz, von den gleichen Kollegen anhören, dass du mit Lord of Lost machst, ist ja aber irgendwie auch nicht so richtig Metal genug. Also was soll das heißen? Also sei so schwul, wie du sein möchtest, hab die Hautfarbe, die du haben möchtest, aber wenn du dabei nicht genug Metal bist, dann ist das scheiße, dann gehörst du nicht zu uns. Und das finde ich so schwierig, dass, um das mal ganz kurz ernst zu beantworten, um zurück zu der eigentlichen Frage zu kommen, ich muss mit Schmier dort übereinstimmen, für mich ist in erster Linie, hieß Metal früher immer lange Haare, harte Gitarren und vor allen Dingen Double Bass. So das habe ich dann erstmal gedacht.
Jeden Song besser.
Genau, Double Bass, ganz wichtig. So, und dann auf einmal, keine Ahnung, Disbelief gehört, oh, das ist aber langsam. Ist das noch Metal? Wo ist die Double Bass? Die macht so wenig. Ja. Und noch doomigere Sachen. Also ich kann es dir tatsächlich heute nicht mehr wirklich sagen anhand von Elementen. Für mich ist es maßgeblich ein Gefühl. Also es ist so wie, man macht irgendwie seine Augen zu, hört sich das an und überlegt sich, wenn ich es denn definieren muss, was ich eigentlich zum Glück für mich nie muss und auch nicht möchte, aber wenn ich es muss, mache ich die Augen zu, höre mir das an und frage mich, fühlt sich das nach Metal an oder eher nach Rock oder eher in diese Richtung? So ein bisschen wie man Farben wahrnimmt oder Geschmäcker, die auch häufig immer irgendwie diffus sind und sehr persönlich. Und deshalb ist es zum einen so interessant, dass ich hier sitze, weil ich vielleicht hier total falsch bin, vielleicht macht das eine andere auf der anderen Seite bunter. Ich kann es gar nicht wirklich definieren.
Ich glaube, das ist ja auch total schwer, aber gerade beim Metal, weil wir haben jetzt ein paar Sachen genannt, diese vielleicht so eine gewisse rebellische Ader oftmals von Fans und vielleicht auch von Musikern, so ein bisschen gegen das System zu revoltieren.
Darf ich da ganz kurz unterbrechen? Ja. Genau, das ist eben so eine Sache. Also Metal ist für mich, das wollte ich noch sagen, genau, ein Aufbegehren gegen das Establishment. Wie kannst du dagegen noch aufbewehren, wenn Metal inzwischen das Establishment ist?
Ist es das genau. Heute noch?
Also ja, zum Teil, ja.
Kannst du heute noch mit aufbegehren?
Also ich sage mal
ja,
so.
Ja, nicht mehr.
Genau.
Also Metal ist so ein großer Teil des Establishments. Ist es inzwischen schon wieder aufbegehren, wenn man versucht, nicht mehr richtig Metal zu sein, ist man dann wieder Metal?
Ja, ich sag, worauf ich hinaus will, ist eigentlich tatsächlich dieses, natürlich kann man sagen, es ist alles offen, wir haben ja schon ein paar Punkte genannt, die eindeutig aber auch in so eine gewisse Abgrenzung schielen. Und natürlich hat man manchmal den Eindruck, den vielen Metal-Fans, also durch die Kutten, durch die Aufnäher, durch die Bilder, durch das die Monster, also diese klassischen ikonischen oder auch Stereotypen Designs, mit denen da gearbeitet wird, im allerweitesten Sinne, dass es da natürlich schon ganz schön wichtig ist, eine gewisse Abgrenzung zu machen von was auch immer.
Das hat für mich eher was Kultiges, weißt du? Also so, es ist so auch was Spielerisches. Also für mich hat dieses Spielen, wenn ich mir es so anschaue, und ich weiß, da trete ich vielleicht gerade irgendjemand mit in die Eier, der das eher als Religion sieht. Aber für mich ist dieses ganze Kuttentum mit den Aufnähern, das ist für mich ein spielerisches Element, was ich sehr, sehr, sehr positiv finde, aber niemals wichtiger als das Leben irgendwie. Und ja, ein kultureller Aspekt, dem ich mich spaßeshalber, genauso wie ich auch gucke, ich meine, ich sitze ja hier auch nicht zufällig und habe jetzt hier den Goldschmuck, das denke ich mir vorher auch irgendwie aus. Das ist irgendwie heute meine Kutte. So ist für mich aber auch dieser Lifestyle niemals wichtiger als die Basis eigentlich. Und ja, das sind alles Elemente, die für mich zum Metal dazugehören. Also für mich ist das so, ist nicht Metal oder jegliche andere Form von Subkultur auch so ein bisschen wie so Live-Roleplay? Geschichte nur vielleicht ein bisschen weiter getrieben.
Stimmt, es ist tatsächlich so eine Art im Endeffekt ist es so, Kunden tragen auch Bandshirts tragen und so weiter, ist halt eine Art Verkleidung, mit der ich im Endeffekt mein Inneres nach außen trage, beziehungsweise mein Fandom nach außen trage.
Ja, das Interessante daran ist ja immer, das hat man beim Punk damals ja ganz gut beobachtet, dass ja auch die Punk-Kultur und die Szene und die Jugend, sag ich jetzt mal so, in Ende der 70er, mit diesem, wir tragen natürlich nicht den Anzug, sondern wir tragen das, jenes, dieses, wir sind wild, wir sind bunt, die Fetzen von der Straße jetzt mal gesagt, dass man möchte sich individuell ausdrücken und hat das Gefühl, ich bin ganz anders als alle anderen. Dass das natürlich in sich geschlossen dann auch schon wieder so ein uniformer Code ist, wie die Metal-Kutte, die dann auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch eine Gleichförmigkeit innerhalb dieser Subkultur mit sich bringt. Das ist dann ja immer scheinbar so ein Widerspruch. Man will so anders sein, aber ist natürlich irgendwo, ich sag jetzt mal bei dir und meinst nicht despektierlich, na klar, Tattoos, whatever, zack, da kommen Elemente zusammen, wo man sagt, ganz klar Metal. Und ich kenne es ja selber. Ich zum Beispiel, ich höre gleich auf von mir zu reden, wir machen gleich sowieso Werbung. Bei mir ist es permanent so. Also ich habe mir vor 20 Jahren die Haare abgeschnitten. War davor sah so aus, wie man vielleicht Metal denken würde. Okay. Und mittlerweile glaubt mir das keiner mehr. Ich muss selber quasi immer den Erklärbär dafür machen, dass ich das höre, dass ich das geil finde, dass ich bestimmte Bands kenne und sehe dann immer von den Metal-Fans, bei denen man das auf den ersten Blick sieht, dass sie dieser Kultur zugehörig sind und große Fans sind. Wenn ich dann so ein paar Namen bringe, dann kommen die plötzlich an mit oh, okay, jetzt verdiene ich mir langsam den Respekt. Ja. Aber ich bin da immer jemand, ich muss immer unglaublich viele Türen aufstoßen, weil ich auf den ersten Blick halt absolut nicht so aussehe. Schmier, du hast vorhin ja auch gesagt, so ein junger Typ.
Ich verstehe das. Ich find genau dieses Abgrenzen sehr wichtig, weil genauso deswegen hat sich die Metal-Szene ja auch gegründet, um sich abzugrenzen. Und dieser Dresscode finde ich auch eine ganz wichtige Geschichte, weil man will sich ja abheben von anderen Menschen halt, ja, und dieser Dresscode ist ja auch eine Art Zugehörigkeit. Dass du jetzt natürlich dich abgrenzt, weil du anders aussiehst und dich erst dann deine Sporen erst verdienen musst, ist eigentlich klar, aber die Metal-Fans sind ja tolerant und sehen dann sofort, ey, das ist einer von uns, wenn du, aber dieses optische Abgrenzen finde ich ganz wichtig, weil wenn es das nicht gäbe, dann wären wir halt ein Teil von diesem ganz normalen Universum, was wir nicht sein wollen, ja, und deswegen finde ich das schon okay, die Dresscodes aufrecht zu halten, dass zwar der Punk sein Dresscode in der Metal und auch der Schlager und auch das Musikantenstadel, ja, deswegen ist schon okay so. Und ich finde es gab mal eine Zeit lang die Diskussion, ach, wir könnten eigentlich alle kurze Haare haben und dann wäre Metal immer noch Metal. Ja, sehe ich nicht so. Also ich finde es schon wichtig. Ich habe mir nie die Haare geschnitten und habe da auch aus Überzeugung damals angefangen, in meiner Jugend zu rebellieren gegen dieses Normalsein und gegen dieses Spießertum auch. Und ich hatte bestimmt keine leichte Jugend und habe da viele Leute getroffen, die mir das Leben schwer gemacht haben. Und ich sehe immer noch heutzutage, dass es Probleme gibt, egal ob es am Check-in ist, am Flughafen, wenn da eine konservative, religiöse Person sitzt, dann habe ich Probleme, meinen Sitz zu bekommen. Ja? Sitzt da ein Rock'n'Roller, kriege ich meinen Sitz. Und so geht es durch alles im Leben. Ja? Wenn du Musiker bist, siehst du viel, kommst du viel rum und merkst auch, dass du als Metalhead dann auch ausgegrenzt wirst. Ja, es ist so. Das glaubt mir nie jemand, aber es war früher extrem. Heute ist es nicht mehr so extrem natürlich. Seit Wacken im TV läuft, ist natürlich Metal auch cool und so. Das ist logisch. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist es schon wichtig, dass man diese Dresscodes auch weiter pflegt.
Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr reden. Wir machen mal kurz eine Werbepause, schnaufen kurz durch, machen eine kleine Notwasserung. Wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Teil unserer kleinen Diskussionsrunde zum Thema, ist das noch Metal? Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Plauderstunde. Schmier, du hast gerade sehr, sehr Spannendes natürlich auch angesprochen, was auch so ein bisschen in der Zeit dann natürlich auch liegt. Selber so ein bisschen in die Vergangenheit dazu gestartet bist, dieses Rebellieren, sich abgrenzen wollen und sagst auch, das ist dir auch heute noch wichtig. Und du spürst heute im Alltag halt auch noch so gewisse Abgrenzungssituationen eben, dass das schon mal vorkommt, dass man ein bisschen schief angeguckt wird vielleicht. Aber es ist es natürlich so, in der Zeit, in der ihr begonnen habt, oder auch viele, viele Jahre danach, da war Metal natürlich so etwas von Nischengenre, was immer mehr gewachsen ist, was sich verändert hat, etc. pp. Die Szene heute sieht natürlich so aus, dass ein Festival wie Wacken beispielsweise enorm erfolgreich ist, eine Monsterveranstaltung ist und da aber auch Menschen hinkommen, die vielleicht damals genau wie du Kutte, lange Haare getragen haben, aber heute mit kurzen Haaren und Sohnemann und Töchterlein im Gepäck da sind. Das ist natürlich einerseits total schön. Atmet das denn für dich dann immer noch so diesen Grundgedanken von Metal? Ist das für dich gut vereinbar mit dem, wie du dieses Rebellische, das Abgrenzen irgendwie siehst?
Nein, also natürlich ist es genial, man Familien sieht, die auf Metal-Shows gehen, sehe ich auch öfters mal bei uns. Und es ist toll, wenn man es weitergibt, natürlich die Rockkultur an die Kids, ist kein Muss. Aber ich finde es auch nicht, dass wenn jemand keine Haare hat, keine langen Haare hat, kann es trotzdem Metal sein, natürlich, ist ja gar keine Frage. Aber ich finde trotzdem schon unsere Uniformierung und gewisse Sachen halt, finde ich einfach geil an Metal. Ja? Das macht auch den Metal aus, auch wenn andere drüber lachen. Es ist mir scheißegal, ja, das ist unser Weg und das war es immer. Und ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, du wirst es nicht verstehen, was ich mache, ja. Und sie hat immer gesagt, ja, oh, diese Totenköpfe und diese laute Musik. Aber sie hat mich immer supportet, weil sie an mich geglaubt hat auch. Und der Moment, wenn normale Leute meine Musik gut finden, dann ist meine Musik auch nicht mehr Metal wahrscheinlich, ja. Dann ist sie Mainstream.
Da möchte ich unbedingt eine Anekdote erzählen, wo du sagst, deine Mutter. Da möchte ich was über meine Mutter erzählen. Weil natürlich hatte meine Mutter das auch erstmal schwer, als ich als Teenager angefangen habe, irgendwie in der Schulzeit mit Nagellack und Schminken und großer Marilyn Manson-Fan und alles war irgendwie auf einmal komisch und so. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich meine Mutter dabei sehe, wie sie beim Hundausgehen im Park, ist schon ein paar Jahre her, aber anderen Gassi-Gehern erklärt, dass das, was ihr so macht, nein, das ist kein reiner Gothic. Das hat eher auch Einflüsse aus dem und dem. Und Heavy Metal ist das auch nicht, weil das darf man jetzt nicht verwechseln mit den Anfängen des Heavy Metal. Die haben ganz woanders ihre Wurzeln, bla bla bla. Meine Mutter ist 77. Und meine Eltern kommen zu jeder Show, die irgendwie in der Nähe von Hamburg ist. Die kommen auch nach Wacken, die kommen zu Mera Luna, die stehen da. Und das ist total herrlich zu sehen, wenn du über diesen Support sprichst, dass du sagst, sie hat dich immer supported. Und ich glaube, das ist einer der wunderbarsten Sachen, die einem passieren kann. Gerade wenn man irgendwie anders aussieht und sich irgendwie abgrenzt. Und auch ich jemand bin, der im Alltag damit von früh auf zu kämpfen hatte, weil ich es mir so ausgesucht habe, anders auszusehen. Wenn man diesen Support hat, ich wollte das nur noch mal dringend unterstreichen.
Ja. Ja, absolut. Also Eltern da draußen, fördert eure Kinder und mit solchen Dingen. Also ich habe auch das große Glück gehabt, dass ich immer dachte, ich muss mich rechtfertigen, musste ich aber nie. Aber vielleicht, wenn man so erkennt, dass die Kinder gar keine totalen Vollidioten sind und schon ihren Weg machen werden, dann kann man auch mit viel Vertrauen daran gehen. Ja. Aber du hast es gerade angesprochen, weil wir haben es eben so ein bisschen angedeutet. Blicken wir mal auf die Seite des Publikums, auf die Seiten der Fans. Wie hetero oder homogen ist denn euer Publikum?
Unser Publikum ist eine, was ich absolut begrüße, eine unfassbar dunkelbunte Mischung inzwischen. Also wir haben diese, ja, wirklich, also gotisch aussehenden, also diese Gothic-Fans, also bei den Frauen eben dann von Corsage und Kleid bis zum krassesten Make-up, bis zu den Typen irgendwie im Netzhemd und so weiter und mit viel Make-up und blass geschminktem Gesicht, also alles Gothic an sich ist ja auch schon so wieder so breit gefächert. Dann haben wir wirklich die Metaller, wir haben dort Kuttenträger, wir haben irgendwie so ein normalo Rock-Publikum, ich höre gern mal härtere Gitarren, wir haben auch Muddy da, ja, die eigentlich eher so Revolverheld hört und also wirklich alles dazwischen. Und dadurch, dass wir eben inzwischen auch immer mal wieder ein Album zwischendrin machen mit Orchester, also so Unplugged-Geschichten, kommen dann eben auch ganze Familien, da kommen auch Oma und Opa mit. Und wir haben wirklich diese krasse Bewegung im Moshpit vorne. Wir sind eine Band, die wirklich auch ein Moshpit hat. und die eher Gothics, die stehen dann aber eher so ein bisschen drumrum, weil mit Corsage geht das schwer und das Make-up verfließt dann auch. Und dahinter kommen dann die Familien. Mhm. Und das ist etwas, was ich total begrüße, weil es letztendlich die Vielseitigkeit, die für mich persönlich rein geschmacklich und auch innerhalb unseres Band-Genre-Tums wichtig ist, auch so widerspiegelt. Mhm. Und bis auf wenige Auseinandersetzungen durch Volltrunkene funktioniert das auch immer wunderbar.
Ja.
Diese Offenheit und das, ich liebe das.
Wie ist das bei dir, Schmier? Vielleicht auch einmal das geistige Auge in deinen, in euer, wenn es sowas gibt, typisches Publikum werfen. Ist das ähnlich vielseitig oder?
Ja, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich bei Ihnen auch jetzt. Ja. Also bei uns gibt es vorne auch den Moshpit natürlich. Die fanatischen Fans, vor allem die Jungen, sind meistens vorne. Auch gerade Moshpit ist auch eher was für jüngere Leute, ja, die. Ein bisschen weiter hinten kommen dann die Destruction-Fans der ersten Stunde oft. Ja. Die sind dann so in meinem Alter, schon über 50. Vielleicht auch mit ihren Kindern da und mit ihrer Frau und gucken sich das hinten mit dem Bierchen an, ja. Und die Thrash-Metal-Szene ist auch eine junge Szene eigentlich. Also wir haben viele Fans so zwischen 15 und 25 auch, ja. Und die macht vorne halt einfach ein bisschen Party und hinten stehen die Fans, die dann eben so in die Jahre gekommen sind und das Konzert genießen wollen, ja. Das ist auch schon ein wildes Zusammentreffen von Generationen vor allem. Und das macht mich auch so ein bisschen stolz, ja, dass ich sehe, dass wir haben es geschafft, immer noch junge Fans zu haben. Das ist bei vielen Metal-Bands nicht so. Die sind so alle über 40, über 50. Aber wir haben es auch noch eben so viel Verbundenheit zum Publikum, dass die Leute in meinem Alter dann auch noch auf die Konzerte kommen und die Shows angucken und ihre Familie mitbringen und eben vielleicht das Sohnemann auch Metal hört jetzt. Und das ist das größte Kompliment natürlich, wenn der Sohnemann dann auf YouTube schreibt oder auf Facebook, ey, mein Vater hat mich zu Destruction mitgenommen, seitdem bin ich auch Fan oder sowas, ja.
Ja, es ist total schön. Klingt natürlich jetzt nicht nach der krassen Rebellion, aber es ist ja auch super. Das geht ja auch alles wunderbar zusammen. Ich finde das total toll. Gerade auch so eine alteingesessene Band, die ja relativ spitz ist, so wie ihr. Ne? Das muss man ja auch an dieser Stelle mal sagen. Ihr seid vielleicht nicht ganz so offen für die Breite wie ihr, weil ihr vielleicht da auch ein bisschen zugänglicher seid, was manche musikalischen Elemente angeht. Und das meine ich natürlich nicht wertend, sondern einfach, das ist ja in eurer jeweiligen künstlerischen Identität auch natürlich angelegt. Aber Dennis, noch mal kurz zu dir auch die Frage, weil das ist ein wunderbarer Wanderpokal. Mhm. Wie sieht's bei dir aus? Mit Blick auf die Metal-Szene heute, wie sie sich so darstellt, mit all ihren Facetten, Subgenres, Ausprägungen. Ja, wo hört's für dich auf, Metal zu sein?
Das ist natürlich großartig. Genau diese Fragen, die man selbst anderen stellen möchte, aber nie selbst gefragt werden möchte. Ist es total schwierig. Für mich, also man muss es sowieso, jeder muss es subjektiv für sich selbst bestimmen. Das ist ja klar, das haben wir auch schon rausgefunden. Aber für mich persönlich würde ich sagen, Metal hört auf bei schwierig. Also für mich damals war die Definition, als in den frühen 2000ern, Ende 90er, frühe 2000er, als ich angefangen habe, für mich Metal zu hören, da habe ich viel Thrash gehört, viel Heavy Metal, viel Power Metal und so weiter. Und dann war aber das gerade die Zeit, wo Korn rauskam, System of a Down, all diese ganze Kram, das war für mich damals überhaupt kein Metal. Total. Für mich damals war ich, würde ich sagen, überhaupt nicht. Heute würde ich natürlich sagen, ja natürlich, das ist auch eine gewisse Spielart. Ja, und heute würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen, dass ich A, die Instrumente immer noch wichtig finde, die Kombination der Instrumente, aber auch die nicht unbedingt fix sind. Das Argument der Idee dahinter, des Gefühls, finde ich, ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Gucken wir zum Beispiel mal in diese Synthwave-Bewegung, die vor einigen Jahren aufgekommen ist, dass viel Synthwave-Mucke kam, so 8-Bit und so weiter, sowas, die viele neue Elemente hatten auch. Und da sind teilweise einige Künstler mit dabei, die sowas von Metal sind, obwohl die gar nicht die Instrumente haben. Also gucken wir sowas an wie Perturbator oder Carpenter Brut zum Beispiel, du hörst die und du spürst einfach, das ist fucking Metal. Obwohl da nicht ein Instrument handgemacht irgendwie bei ist, sondern komplett digital. Dementsprechend ist es, glaube ich, wirklich echt super schwer zu sagen, wo hört's auf und wo geht's los.
Aber was ist das dann, was für dich diesen Stempel Metal dann doch draufsetzt? Ist das eine gewisse Aggressivität in der Musik oder?
Auch das kommt drauf an. Da hast du zum Beispiel, nimmst du diesen typischen Fantasy, wir laufen auf unseren Einhörnern und kämpfen Drachen-Metal, der nun wirklich eher fröhlich ist, der episch ist, dann hast du den Party-Metal, der ist ja auch in keinster Weise aggressiv. Und dann hast du natürlich dann wiederum die Musik, die wirklich sehr aggressiv ist. Ich glaube, die Aggressivität ist es nicht. Da würde sie sich wirklich definieren, wahrscheinlich durch die Riffs, durch die Musik. Aber ist es nicht der alleinige Punkt? Dann hast du wieder bei anderen Sachen, die halt diese Riffs und diese Musik und Instrumente nicht haben, da ist es dann aber wieder das Gefühl, die Spielart mit dabei. Ich glaube, dass Metal mittlerweile von der Musikkultur einfach so enorm vielseitig geworden ist, dass du nicht nur sagen kannst, es ist dieser eine Punkt. Es sind verschiedene Punkte in Kombination, die man aber auch, glaube ich, separieren kann und trotzdem das Gefühl von Metal haben kann.
Ich muss sagen, dass für mich tatsächlich aber so ein kleines Drei-Stufen-System da ist vom Härtegrad. Rein gefühlt würde ich sagen Pop, Rock, Metal.
Ja,
so, also dass etwas für mich Metal ist, ist es immer irgendwie noch ein bisschen härter als Rock. Auch wenn es im Detail vielleicht nicht stimmt. Weil wenn du sagst, du hast hier den super fröhlichen Drachentöter-Speed-Metal-Song in Dur, der aber da ist eigentlich nichts aggressiv. Da gibt's viel aggressivere Rockmusik zum Teil. Aber so rein vom Durchschnitt her hat es für mich so ein Drei-Stufen-System.
Ja, aber auch da hast du wieder das Problem natürlich, dass du genau in den Grenzen wird's immer so schwammig, wo du sagen kannst, würde ich Klatsch jetzt eher bei Hardrock einrechnen oder sind die dann doch irgendwie schon ein bisschen in die Metal-Art, je nachdem, was für ein Album man nimmt.
Ja.
Es ist total schwierig, wenn du natürlich die Mittelwerte irgendwie nimmst, wenn man sowas definieren kann und möchte, dann würde ich diese Einstufung auf jeden Fall auch klarkommen, ne? Dass du sagst, du hast die Popmusik, das ist die Populärmusik, die sich dann meistens tatsächlich aus ganz anderen Genres irgendwie kombiniert. Dann hast du die Rockmusik bis hin zum Hardrock und dann hast du irgendwann den Metal. Und ich glaube, ich finde es immer sehr, sehr schwierig als Konsument, aus meiner Sicht finde ich es immer sehr schwierig, über Musik zu reden, ohne sie selbst zu machen und ohne sie zu hören. Und ich glaube, man muss einfach einen Song hören und kann für sich dann sagen, das ist Metal oder nicht.
Und da kommen wir zu einem ganz großen Problem, wo ich nochmal ganz kurz den Bogen schließen muss, zu den Genres, die wir am Anfang hatten. Wir hatten jetzt gerade für unser neues Album, was im Sommer kommt, mit der Plattenfirma die Diskussion, dass wir gesagt haben, wir müssen für die digitalen Vertriebe 3 Hauptgenres oder Hauptsubgenres festlegen, damit man in die entsprechenden Playlists irgendwie kommt, bei Spotify. Und ich so, guck mir die Genres an, die zur Verfügung stehen und dachte so, fuck, was sollen wir denn da machen? Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden jetzt mal vorschlagen, dass wir euch da vielleicht mal bei Black Metal mit reinpacken, dann kommt ihr in die Playlist. Ich so, ey, das könnt ihr nicht machen. So, das ist so, das beleidigt jeden Black-Metaller. Und das ist es auch nicht. Und nur dann so hintenrum, weil man sich jetzt den Stempel draufdrückt, in so eine Playlist rutschen, das macht man nicht. Und wir haben einfach keine Genres gefunden. Ich war kurz davor zu sagen, lass uns ganz andere Sachen nehmen. R&B, Urban und Classic. Einfach nur um denen zu sagen.
Ja.
Wollten sie natürlich nicht, weil geht auf der anderen Seite natürlich Geld verloren und die Arbeit der Plattenfirma ist nun mal das Geld verdienen mit der Musik. So, also haben wir uns dann auf irgendwas festgelegt, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber das ist richtig scheiße, weil die Subgenres das gar nicht zur Verfügung stellen, was du eigentlich gern hättest.
Nee, deswegen, also wir merken das ja auch, das ist ja so ein Witz einfach, dass du sagst, jede Band erfindet ein neues Subgenre. Gerade im Metal-Bereich ist es ja einfach irgendwie so, ne? Es definiert zwar oft ganz gut, was für eine Art Musik diese Band macht, aber ich glaube, dass man tatsächlich, wenn man halt die Genres hat, einfach in Oberbegriffen bleiben sollte, damit auch die Band mehr Spielraum hat, sich zu entfalten und auch besser eingeordnet werden kann, weil das ist genau dieser Punkt. Du hast ein Genre, jetzt musst du auch noch 3 Subgenre finden.
Ja.
Hast du entweder dein Subgenre gefunden,
und dann
bist du nicht in die anderen drin.
Genau, also du kannst es nicht ankreuzen.
Genau. Ja. Oder B, du bist einfach dann so gefangen in diesem Subgenre, dass du keine Möglichkeit hast, irgendwas anderes zu machen.
Ja.
Und das ist, finde ich, als Konsument, es ist mega nervig. Du kaufst ein Album von der Band oder du hörst dieses Album und jedes Album hört sich gleich an. Jetzt sind wir natürlich, wenn wir wieder zum Rock gehen, AC/DC beispielsweise. Ja,
da erwarte ich das
auch. Da erwartet auch so. Man Komm. Das aber auch. Aber jetzt ist niemand AC/DC außer AC/DC.
Ja, zum Glück.
Ja gut, einige versuchen es mehr oder weniger erfolgreich. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, man darf diese Genre-Geschichten ja auch dann nicht zu eng stellen. Nicht sehen, weil ich meine, es gibt nun mal, es ist ja so, es gibt eine Definition von einem Genre, aber es gibt halt eben nicht eine Band, die alle 10 Punkte auf dieser Liste abdeckt und umgekehrt ist es genauso, dass jede Band, die da zugeordnet wird, Punkt 11, 12, 13 dazu bringt. Und damit ist das ja auch ein permanent sich ändernder Prozess und auch gar nicht so dramatisch. Aber du hast eben 2 Bands genannt, wo du sagtest, oh, damals kam Korn, System of a Down, ist das jetzt noch Metal? Historisch betrachtet wird die Antwort dann einfach irgendwann gegeben und dann sind sich alle einig. Ich hatte irgendwie letztens eine Liste gesehen, irgendwie im englischsprachigen Metal Hammer. Ich glaube, von letztem Jahr war die. Das war ein offenes Voting, die 20 wichtigsten US-Metal-Bands. Und da waren System of a Down und Korn unter anderem drin. Und
so weit oben sogar.
Das wurde dann einfach so entschieden. Aber auch nicht von irgendwelchen Theoretikern, sondern wirklich von allen Leuten, die sich da beteiligt hatten. Da gab es dann quasi keine Grenzen.
Die Bezeichnung kommt ja auch immer erst damit. Hinterher eigentlich.
Genau.
Ja. Ja, ist ja keiner aufgewacht hat gesagt, heute beginnt die Spätromantik, sondern es kommt ja dann.
Es sei
das ist ein sehr guter Vergleich tatsächlich mit der Kunsthistorie, ne?
Ja.
Genau, aber damals eben bei Destruction, ihr habt es ja bewusst, ihr habt dieses, oder das wurde dann genommen, diese fünfteilige Bezeichnung von eurer Musik. Weil es kann ja eben auch hilfreich sein.
Wir hatten auch diese fünfteilige Bezeichnung, obwohl eine vierteilige. Wir hatten am Anfang aus Spaß gesagt, wir machen Pussy Wedding Goth Rock. Und das hat dann auch irgendwer mal, weil wir haben gedacht, wir müssen irgendwas mit Mädels machen, das ist irgendwie lustig. So. Und das blieb dann auch irgendwie hängen, ähnlich wie das bei Destruction.
Ja. So, wir machen mal ganz kurz noch mal eine Durchlaufpause, denn wir haben natürlich dank unserer fantastischen Partner bei Radio Bob mit der Nina eine Moderatorin, die da im Radio am Start ist und immer uns unterstützt mit fantastischen Underground-Tipps, die man so vielleicht wirklich noch nicht auf dem Schirm hat. Und ich bin gespannt, Nina hat heute wieder was ausgegraben, was nicht jeder kennt. Und deswegen schauen wir mal rein, was sie heute bei Reingelötet mitgebracht hat.
Freunde, ich bin's Nina und habe wieder einen kleinen Musiktipp für euch mitgebracht. Dieses Mal die Band Morrow, die sind gar nicht so klein und unbekannt. Die bestehen nämlich zum Teil aus Fall of Ephrapha. Die sagen euch vielleicht was. Ich finde aber, die sind noch zu wenig gehört. Vor allem das tolle Album Fellow, das ist schon ein bisschen älter, von 2017 ist das. Da stimmt einfach alles. Sogar die Albumcover machen richtig Bock. Die könnte man sich direkt an die Wand hängen. Sänger Alex macht die auch selber. Der Mann platzt vor lauter Kreativität. Ich meine, bei Fall of Ephrapha haben sie ja einfach ihre ganzen Alben und Texte um Watership Down, den Roman, also unten am Fluss, hat sich darum alles gedreht. Und das war mir aber ein bisschen zu deprimiert. Deswegen freue ich mich. Bei Morrow geht's ein bisschen ufter-ufter-mäßig nach vorne, ein bisschen ohne diese ganzen Emo-Parts, aber trotzdem sphärisch gut. Das erste Album, Covenant of Teeth, auch sehr gut, aber zum Reinkommen empfehle ich euch, wie gesagt, Fellow. Ich hoffe, da kommt bald mal was Neues. Das Album hat auch nur 5 Songs, solltet ihr also schnell durch sein. Gebt euch das auf jeden Fall und viel Spaß beim Reinlöten.
Ja, vielen Dank, liebe Nina. Und da direkt mal die Frage an euch. Morrow, ich gebe es zu, ich habe es vorher nicht gekannt. Wie sieht es bei euch aus?
Kenne ich nicht, aber ist ein beiger Pulli noch Metal?
Ja, ich glaube, das Logo, das drauf, das sah doch schon sehr Metal.
Ich kenne die Band tatsächlich auch nicht, nein. Aber ich jetzt möchte ich es gerne mal hören. Ja.
Ja, von der Beschreibung, Morrow, sagt dir das was?
War das isländischer Black Metal mit Wahlgesang, oder?
Ja, das Witzige daran ist, wenn man, ich finde es gerade die Cover sieht, wir können jetzt leider hier nicht reinhören, das ist rechtemäßig natürlich nicht so einfach hierzulande. Wenn man die Cover sieht, da denkst du schon sofort, also was wir gerade gesehen haben, auch in dem Einspieler, ja, das ist doch ganz klar, der vom Schriftzug,
volle
den
Kalle,
Film, ja. Man sieht ein Skelett, eindeutig ist, da muss Metal drin sein. Und wir hatten das schon mal bei dem Thema, dass wenn du schon sozusagen, ich sag jetzt mal, kokettierst oder bestimmte Bilder auch evozierst, indem du sagst, wir haben so ein verschnörkeltes Logo, wir haben so diese typischen Symbole, Totenkopf, Dämonen oder was auch immer, wo man so sagt, das sieht schon nach Metal aus. Da hatten wir in unserer Coverbesprechung mal so den Punkt, dass es ja auch ein gewisses Versprechen ist, dass man dann, und damit auch sagt, ich muss ja auch vielleicht was liefern, die Leute erwarten jetzt Metal. Und wenn ich jetzt einfach sage, das sieht so aus wie Metal, aber ist was völlig anderes, isländischer Wahlgesang ohne verzerrte Gitarren oder irgendwelche Aggression, dass man sich dann potenziell ja auch verarscht vorkommen kann. Ist das sowas, wo man als Künstler dann sagen würde, oh ja, das ist wichtig, oder ist mir doch scheißegal, mein Ausdruck legitimiert das alles, auch die möglichen Fehlkäufe?
Also ich glaube, die Frage ist, ist es dann vielleicht gerade mit Absicht wieder Kunst, weil es dann irgendwie doch anders aussieht. Also zum Beispiel, es gibt so eine, vielleicht ein komischer Vergleich, aber es gibt so eine Marke, die Orangen im Supermarkt rausbringt, aber das Logo, wo diese Orangen drin sind, sieht aus wie Waschmittel. Da bin ich immer verwirrt. Das ist genau das Gleiche. Ist dann irgendwie nicht das drin, was du erwartest. Wenn man das jetzt mal bei Musik bewusst machen würde, musst du natürlich damit rechnen, dass jemand vor den Kopf stößt. Aber ich fände es ehrlich mal ganz interessant, mal so ein Hip-Hop-Urban-Album irgendwie zu haben mit einem richtig krassen Metal-Cover. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ist es rein marketingtechnisch total bescheuert und man sollte es auch lassen. Aber ich gebe dir damit recht, es ist für mich ein Versprechen insofern, weil ich noch aus der Zeit komme, glücklicherweise, wo ich in Hamburg bei WOM stehe, ja, CD, laden und durch die Dinger durchgehe und natürlich bin ich schon mal grundsätzlich in irgendeinem Genre unterwegs, aber innerhalb des Genres sehe ich anhand der Cover eigentlich schon so ein bisschen, was mich erwartet. Und meistens wird man ja nicht enttäuscht irgendwie.
Also du möchtest ja im Endeffekt auch, dass die Leute, die deine Musik mögen, auch deine Musik hören.
Ja, klar.
Und wenn du jetzt irgendwie ein ganz anderes Cover machen würdest, das würde nach einem Rave-Album aussehen oder sowas, wo du vielleicht irgendwie nicht, wo die Leute nicht sind, die eure Musik hören, dann wäre das ja auch schade, denn wenn die Leute nicht an eure Musik kämen, wahrscheinlich würdet ihr neue Leute erreichen, aber eure Fans erreicht ihr dann ja höchstwahrscheinlich nicht mit.
Aber ich fänd's ehrlich gesagt mal richtig, richtig witzig. Also ich fänd's mal witzig, das zu machen.
Wie ist es denn bei Destruction, Schmier? Ist das tatsächlich auch euch immer irgendwie wichtig gewesen bei dem Gesamtkonzept, bei dem Kunstprodukt, neues Album, dass da dann das Artwork auch zum Inhalt, so wie ihr es meinetwegen fühlt oder rübergeben wollt, dann auch passt? Oder?
Ja, natürlich, ja. Also, wir sind ja auch groß geworden mit musste die Platten damals noch nach Cover kaufen. Da gab es ja keine Möglichkeit, überhaupt irgendwo im Internet was zu hören. Wir haben da immer nur nach Cover gekauft. Und deswegen finde ich, so eine Cover-Geschichte ist schon das Image der Band und auch eine ganz wichtige Anleitung, was hinterher auf der Musik, für Musik auf der CD drauf ist oder auf der Schallplatte. Ich muss aber sagen, heutzutage gibt es viele Metal-Bands, die es wirklich auch andere Cover machen. Ja, hat sich schon viel getan, dass viele Bands auch mittlerweile versuchen, Kunst zu machen. Also weg von Totenschädel und Pentagramm und irgendwelche schönen Sachen aufs Cover machen, die vielleicht nicht so Metal sind. Also dieser Trend ist auch da und finde ich okay, aber ist nichts für Destruction. Wir stehen da schon zu unseren eigenen Dingern. Wir haben ja auch gewisse Sachen mitgeprägt und mit visualisiert. Und deswegen ist für mich schon wichtig, dass ein Destruction-Cover auch dann sofort Trademarks hat, wo man sagt, ja, das muss die neue Destruction sein, wenn man das Image sieht auch, ja. Wir haben ja auch so eine Identifikation mit dem Matt Butcher und mit diesem Skull, den wir haben über Jahre, den die Fans sich auch tätowieren lassen und so weiter. Das ist schon eine wichtige Geschichte dann auch, dass man hundertprozentig da erkennt, was drauf ist hinterher.
Also bei euch ist es ein bisschen enger gefasst dann eben, ne, tatsächlich als bei euch.
Absolut. Also ich muss
mir in der Musik begründet, logisch.
Also ich muss auch sagen, also Destruction ist für mich so ein bisschen auf Thrash bezogen, ein bisschen das, was, keine Ahnung, für mich AC/DC im Hardrock so ist. Also ich erwarte auch tatsächlich bei Destruction, dass das nächste Album irgendwie visuell und auch auditiv irgendwo in der gleichen Ecke spielt. Da freut man sich dann irgendwie eher übers Detail. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr wundern. Und für Lord of Lost erwarte ich eigentlich, dass jedes Album irgendwie eine Überraschung ist. So, also das sind für mich verschiedene Künstler. So, also zum Beispiel auch früher, wie gesagt, ich habe viel Marilyn Manson gehört, da wäre ich enttäuscht gewesen, wenn das nächste Album genauso gewesen wäre wie das davor, sondern ich wollte immer eine Weiterentwicklung des Künstlers. David Bowie zum Beispiel, so. Anders als bei Kiss. Bei Kiss, das musste immer gleich aussehen, das musste immer gleich klingen, hatten die auf einmal kein Make-up, fand ich das doof.
Aber wie ist es, wenn für dich ein Künstler oder jetzt eine Band oder sowas sich weiterentwickelt, aber im Endeffekt in ein anderes Genre reingeht, würdest du dann sagen, ja, finde ich immer, also würdest du da mitgehen und sagen, finde ich immer noch cool, weil ich weiß, das ist die Band, die ich mag? Oder gibt's für dich dann Grenzen, wo du sagst, nee, das ist jetzt eigentlich nicht mehr das, was ich erwarte? Also als Beispiel nehmen wir Amorphis, ja, die ja nun echt mit relativ düsteren Death Metal irgendwie angefangen hatten, dann haben sie eine sehr starke Gothic-Phase irgendwie gehabt, wo sie sehr seicht wurden, und dann haben sie nochmal den Switch gemacht, wo sie beides kombiniert haben. Und ich kenne ganz viele Leute, die ersten richtig toll fanden und danach meinten, nee, sorry, den Weg kann ich nicht mehr mitgehen. Ich kenne welche, die erst zum zweiten dazugestiegen sind, und als sie jetzt im Endeffekt beides kombiniert haben, war denen das wieder zu hart. Ist die Frage, wie würdest du das dann sehen?
Ich bin nicht jemand, der irgendwie sinnlos irgendwie einer Band in Anführungszeichen treu bleibt, weil ich sage, ich bin Fan und egal, was die machen, ich muss das mögen und ich höre mir jetzt dieses neue Album an, auch wenn ich die Songs nicht mag, weil ich sie nicht fühle. Ich mache das total von den Songs abhängig. Also mir ist es relativ egal, von welchem Künstler ein Song kommt, solange sich der Song gut anfühlt. So, und das kann auch wirklich jedweder Künstler sein. Deshalb, ich habe immer wieder so Phasen, dass ich denke so, okay, das Album ist jetzt nicht so meins, und dann lasse ich das aus, und beim nächsten Mal bringt der Künstler ein neues Album raus und höre ich wieder rein und sage, oh, das ist wieder genau meins. Mhm. Weil ich das total verstehe, dass man sich ausprobieren muss.
Wenn man denn den Luxus hat, das auch zu können, ne?
Ja.
Weil es ist ja nur so, dass Musik ja auch wirtschaftliche Komponenten hat und nicht einfach in irgendeinem völlig luft- und konsequenzlosen Raum stattfindet.
Ja.
Ich glaube, Destruction, Schmier, ihr habt das große Glück, in Anführungsstrichen, gehabt, vielleicht rückblickend, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, dass ihr ja sozusagen pausiert habt in einer Dekade, in der ganz, ganz viele Bands, die mit euch gestartet sind, plötzlich sich zwangsweise auch neu erfinden mussten oder versucht haben, sich so ein bisschen dem Modernen anzupassen. Also Bands wie Overkill beispielsweise, die plötzlich auch so ein bisschen, oh, der Grunge ist da, das Alternative kommt, wir müssen jetzt vom Gaspedal runtergehen, wir machen jetzt eher ungewöhnliche Alben. Da gibt's ja sehr, sehr, sehr viele Bands, die dann auch durch schwere Zeiten gegangen sind und dann irgendwann wieder mit dem neuen Erblühen, so vielleicht so Ende der 2000er Jahre gefühlt, plötzlich wieder dieses, das ist jetzt wieder Thrash, da kommt eine neue Bewegung wieder auf, neue Bands Fans kommen und auch die Alten können quasi wieder das machen, was man vielleicht auch im Rückblick in den 90ern gern von ihnen gehört hätten. Ihr habt da ja ausgesetzt quasi in dieser Zeit ein bisschen, oder?
Nee.
Okay.
Ich wurde ja damals aus der Band geworfen, Anfang 90, und die haben dann ohne mich weitergemacht und haben auch drei Scheiben gemacht ohne mich als Sänger, und die Band hat sich aber nie aufgelöst. Also die Band war dann damals schon auch aktiv und ich kam dann 99 wieder dazu. Also es gab keine Auflösung. Es gab damals aber auch eine schwierige Phase natürlich, wo die Band auf Selbstfindung war und auch auf auf dem Trip, was machen wir Neues, können wir, wo wollen wir hin und so weiter. Und ich war da damals nicht mehr dabei, und das war schon eine komische Zeit auch, ja. Ich habe damals ja auch weiter Musik gemacht, und auch ich hatte diese Phase in den 90ern, wo alle zu mir gesagt haben, ich werde nie vergessen, Roadrunner, die A&R-Managerin von Roadrunner hat zu mir gesagt, damals, die hat Typo Negative gesigned und hat damals gesagt, ja, also wenn du erfolgreich sein willst jetzt in den 90ern, musst du dein Image ändern, die Haare schneiden, andere Musik machen. Und das kam für mich nie in Frage natürlich. Aber die 90er waren schwierig. Aber wir haben wirklich auch die Phase durchlitten und auch mit viel Problemen in den 90ern. Ich glaube, das ging vielen Bands gleich damals. Auch weil die große Techno-Szene damals alles aufgefressen hat. Die Leute haben sich damals die Haare geschnitten und Pillen gefressen. Ja, ist so. Also viele meiner Kumpels, die Metalheads waren, haben damals aufgehört, Metal zu hören. Die hören jetzt vielleicht wieder Metal, ja, aber damals in den 90ern war das mal eine Zeit lang auch so ein bisschen verpönt, die so Metal, so, das ist doch alt, das will doch keiner mehr.
Genau die Zeit, wo ich angefangen habe, das zu hören, und alle haben den ganzen anderen Kram gehört, und ich war, wo wir wieder bei der Rebellion sind, ne, der Außenseiter, vielleicht als Einziger, der den ganzen Kram gehört
hat. Ich kam aber auch so spät rein. Also ja. Ich habe auch erst so Anfang der 2000er richtig angefangen, Metal zu hören. Ich bin so mit so Pop-Sachen aufgewachsen. Mhm. Also Roxette war so meine erste Band, wo ich so richtig doll Fan von war. Und dann ging es so los, so über in Mitte der 90er, so über Rammstein. Und dann ging es so über Manson und Nine Inch Nails. Und auf einmal war so, alle haben immer Metallica gehört, aber irgendwie fand ich es immer irgendwie doof, weil alle haben das gehört. Also bei mir war das Aufbegehren tatsächlich, alle haben Metallica gehört. Und ich war aber so der ganzen Roses-Typ, eher so rockig. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh, das ist geil. Mhm. So, und dann habe ich angefangen, Metal zu hören. Dann kamen auch diese ganzen Nu-Metal-Sachen, auch System of a Down und Crossover-Sachen wie Limp Bizkit, die ich für mich auch irgendwie im Metal verortet habe nach wie vor. Und dann ging das los. Und ich habe mich dann erst hintenrum tatsächlich in so Thrash-Sachen reingearbeitet. Eine alte Freundin von mir, Sabina Klaassen, Sängerin von Holy Moses und mit einer der ersten Thrash-Bands, einer der ersten Frauen im Metal und vielleicht auch die erste Frau, die gegrowlt hat im Metal. Darüber kam ich dann auf einmal an diese super harten, schnellen Sachen ran. Oder auch Halloween, Keeper of the Seven Keys, Part 2. Ich war 19 Jahre auf der Insel Malta unterwegs, kurz nach dem Abi, 4 Wochen lang nur Tauchen, Freiheit, Auto, ohne Türen, Sommer, Kassettendeck war kaputt, die Kassette war aber fest drin installiert, zumindest die eine Seite, und so kam ich, über sowas kam ich dann auf einmal in Metal rein. Eher so als Unfall. Eigentlich bin ich so mit so Popmucke aufgewachsen.
Das ist relativ ähnlich, ja. So. Auch durch Zufall eher.
Ja. Ja, also es ist ja auch egal, welchen Weg man nimmt. Hauptsache, man findet das, worauf man da Spaß hat. Und mich freut es natürlich auch für euch, weil ich glaube, das kann man natürlich dann auch sagen an dieser Stelle, dass es ja auch ein großes Glück ist, die Chance zu bekommen, auch das zu machen, was man gut kann, was gleichzeitig gut ankommt, was irgendwie funktioniert. Schmier, du natürlich seit unglaublich vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile. Also toi, 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 dass das genauso weitergeht. Bei euch ganz genauso, dass jede neue Häutung, jede neue Weiterentwicklung auch von Erfolg und gleichzeitig künstlerischer Befriedigung irgendwie geprägt sein möge. Und vor allem, dass man euch dann auch mal wieder auf den Bühnen sehen kann, denn
nächstes Jahr mit Iron Maiden hoffentlich dann
nächstes
endlich.
Nächstes Jahr mit Iron Maiden, okay. Also wenn da nicht Metal draufsteht, so ja. Wirklich Heavy Metal, dann bin ich ja gespannt, wie das entsprechend eingelöst wird.
Metal-Ritterschlag.
Ich danke euch sehr. Ich danke euch hier ins Studio, Chris, Dennis, dass du hier warst. Schmier, vielen, vielen, vielen Dank.
Aber eine Freude.
Nächstes Mal vielleicht dann hier auch in der Runde zu einem anderen Thema mal schauen. Die Zeiten werden ja hoffentlich besser. Und das war's dann auch für heute. Wir sind schon wieder leider am Ende angekommen. Wir könnten noch viel, viel weiter diskutieren. Wenn ihr die Folge noch mal hören wollt, dann seid ihr darauf hingewiesen. Bei Radio Bob gibt's natürlich nicht nur diese Folge als Podcast, sondern auch die anderen Folgen vom Metal Gelöt. Und ja, wir sehen uns dann in roundabout 4-5 Wochen wieder mit der nächsten Ausgabe. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und stay true. Oder was man auch immer so sagt. Tschüss.
Das war Metal Gelöt. Der Metal Talk mit Colin Gäbel. Gibt's auch als Video. Alle Videos, alle Podcast-Folgen jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Metal gelöt. Nur echt von Rocket Beans TV und Radio Bob.